Der Titel der heutigen Predigt lautet: Warum sind Sie heute berufen? Warum sind Sie heute berufen? Meinen Sie manchmal, Gott hatte einen sehr großen Fehler begangen, indem er Sie heute berufen hat? Ich meine, zur Wahrheit berufen hat. Warum ich? Mögen Sie fragen. Was kann ich möglicherweise überhaupt tun im Hinblick auf meine Berufung? Andere haben großartige Aufgaben. Da gibt es solche, die predigen das Evangelium in aller Welt, über das Internet zum Beispiel. Oder die geben Predigten, Kurzpredigten. Sie mögen in der Kirche lehren von dem Pult hier. Sie mögen Artikel schreiben oder in technischen Engagement beteiligt sein auf sehr erfolgreiche Weise. Manchmal. Oder Sie sind gut, indem Sie Dinge nachforschen, uns Artikel schicken, die wir dann in der wöchentlichen Current Events zum Beispiel veröffentlichen können. Oder Sie sind mit der Jugend beschäftigt, produzieren kurze Videos für unsere jungen Leute. Oder helfen sonst im Hinblick auf unsere Jugendprogramme. Sie sind gut, sehr guten Whisky auszuwählen, damit wir dann eine schöne Zeit haben für diejenigen, die Whisky mögen. Andere spielen Instrumente oder singen während unserer Predigten hoffentlich nicht so sehr, aber während den Gesangseinlagen. Andere geben gute Gebete, Eröffnungs- und Schlussgebete. Andere sind gut darin, zu koordinieren, zum Beispiel musikalische Darbietungen zu leiten, wie wir das gerade eben auch erlebt haben. Ja, das sind die anderen, aber was bin ich? Ich kann von dem gar nichts. Was kann ich überhaupt machen, dass ich mich hier engagiere? Wirklich? Ist das wirklich so? Wie meinen Sie wohl, dass alle die ich jetzt erwähnt habe, und natürlich könnte ich noch viel weitere und viel mehr Aktivitäten anschreiben und ansprechen, wie meinen Sie wohl, wie Sie dahin gelangt sind heute? Wie kamen Sie zu dem Punkt, dass Sie solche Dinge tun können, die Sie heute tun? Sie haben mit Sicherheit nicht so begonnen. Als ich damals in die Kirche kam in Deutschland, da war ich ein Anfänger, wie wir alle. Ich hatte keine spezifische Rolle in der Kirche, in der Gemeinde. Ich sprach nicht, ich gab keine Reden, ich gab keine wichtigen Bemerkungen ab, ich schrieb keine Artikel. Wir hatten damals einen Spokesman-Club, also einen Redner-Club. Ich wurde mehr oder weniger dazu bestimmt, an diesem Club teilzunehmen. Ich hatte mich irgendwie nicht da für engagiert, mich dazu bereit erklärt, dies zu tun. Ich wurde mehr oder weniger dazu bestimmt. Und da gab es Fragen, die gestellt worden sind im ersten Teil dieses Clubs. Ich habe da nie meine Hand gehoben. Ich musste aufgefordert werden zu reden. Und ich musste dann, wenn wir die Reden gaben, später im zweiten Teil, wurde ich auch ebenfalls aufgefordert, bestimmt, sagen wir mal, wie alle Mitglieder dieses Rednerclubs, zu sprechen. Aber weiteres geschah nicht in der Kirche damals. Den ersten Artikel, den ich schrieb, der kam dadurch zustande, dass ich mich mit der sogenannten transzendentalen Meditation beschäftigt hatte. Ich kannte einige Freunde, die sich damit auseinandergesetzt haben, und ich erkannte, wie gefährlich diese ganze Sache ist. Und ich wurde dann auch aufgefordert, einen Artikel zu schreiben. Den habe ich auch geschrieben. Der wurde aber nicht veröffentlicht, weil man meinte, das sei ein bisschen zu stark gewesen. Und dann wurde ich gefragt, ob ich einen Artikel schreiben könnte über Kindererziehung, und den habe ich dann auch geschrieben und der wurde auch veröffentlicht. Und es war der erste und der einzige Artikel, den ich jemals geschrieben habe im deutschen Werk, bevor ich nach Amerika kam. Und meine erste und einzige Kurzpredigt für das deutsche Werk, bevor ich nach Amerika kam, gab ich, weil ich auch wiederum aufgefordert wurde, dies zu tun. Das war so ein Abschiedsgeschenk, sagen wir mal, an die Kirche. Das war eine Kurzpredigt, die ich nachher dann auch jemand wieder hier in Amerika oder auch an anderen Orten gegeben habe. Das war das Geheimnis des Schmetterlings. Und als ich dann nach Amerika kam, zum Ambassador College, da war ich wieder ein Nobody. Ich wurde bereits daraufhin in Deutschland hingewiesen, dass dies der Fall sein würde. Als ein nicht ordiniertes Mitglied kam man so gut wie keine Chance. Es waren einfach zu viele Leute dort. Man musste fast ein Evangelist sein, um überhaupt ein Eröffnungs- oder Schlussgebet sprechen zu können. Und ich hatte in Deutschland als Anwalt praktiziert, aber in den USA hatte ich natürlich keine Lizenz. Und da musste ich zunächst einmal in der Rechtsabteilung arbeiten, als besserer Assistent, wenn überhaupt, bis ich dann 5 Jahre später in der Lage war, die Anwaltslizenz in Amerika zu erhalten. In der Zwischenzeit wurde ich gebeten, für das deutsche Fernsehen oder damals die deutschen Programme, die deutsche Stimme für die amerikanischen Programme zu geben, das sogenannte Voice-Over. Und das war 1986, kurz nachdem Herr Armstrong gestorben war. Aber sofort kam Widerstand auf. Viele wollten nicht, dass ich das tat. Nun, ich tat es ohnehin und wir haben dann mehr als 100 Fernsehprogramme produziert. Und einige von Ihnen haben auch dann nochmal solche Programme gefunden mit meiner deutschen Stimme und haben gedacht, die Stimme, die kommt mir irgendwo bekannt vor. Aber die Programme wurden dann eingestellt, als die neue Administration an die Macht kam und nichts mehr so machen wollte, wie es ursprünglich gemacht worden war. Und ich hätte dann auch gar nicht mehr weitermachen können, denn dann begann man schon, Dinge zu verbreiten in den Fernsehprogrammen, die in keinster Weise mehr biblisch waren. Als dann die weltweite Kirche Gottes, Worldwide Church of God, zusammenbrach, dann war es für meine Frau und mich klar, dass wir dort nicht mehr länger bleiben konnten. Und für 2 Jahre wanderten wir dann durch die Wildnis in der Suche nach einem neuen Heim. Und wir meinten es dann in einer anderen Kirchenorganisation gefunden zu haben. Ich wurde ordiniert, schrieb Artikel, produzierte deutsche, englische Predigten. Aber darauf folgende Ereignisse haben wiederum gezeigt, dass es nicht die Umgebung war, in der wir gedeihen konnten, in der wir überleben konnten. Widerstände entstanden wiederum. Einige meiner Predigten wurden eingezogen. Ich hatte über Krieg gesprochen, aber das war nicht etwas, was man gerne hören wollte. Und so wurden diese Predigten einfach konfisziert. Um eine lange Geschichte kürzer zu machen. In 2001 wurde dann die Kirche des ewigen Gottes gegründet, in Amerika zunächst einmal Church of Eternal God. Und dann, im Laufe der Zeit, wurde ich dann zu einem Pastor ordiniert und dann auch zum Evangelisten. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Nun, auf meiner Reise mit der Berufung ausgehend, begann ich nicht als Evangelist. Im Gegenteil, ich hatte keinerlei Wünsche in dieser Beziehung. Es käme für mich als unglaublicher Unsinn vor, wenn mir jemand gesagt hätte, oh, du wirst eines Tages Evangelist in der Kirche sein. Es kommt mir heute noch sehr merkwürdig vor, sich mit diesem Gedanken anzufreunden. Es war nicht etwas, was ich wollte. Im Anfang mit Sicherheit überhaupt nicht wollte. Ich wollte auch kein Prediger sein. Im Anfang jedenfalls nicht. Ich hatte als Rechtsanwalt begonnen, wollte Rechtsanwalt werden, hatte dann allerdings hin und wieder Fragen, ob das wirklich das Richtige war, was ich tun sollte. Und dann hatte ich damals mit der Predigerschaft Rat eingeholt und mir wurde immer und immer wieder gesagt, die haben damit begonnen, führen Sie es durch bis zum Ende. Nun, ich hatte bereits schon darüber gesprochen in der Vergangenheit, wenn ich es nicht getan hätte, dann hätte ich keine Gelegenheit gehabt, nach Amerika zu gehen. Ich hätte keine Gelegenheit gehabt, dort zu bleiben. Das war Voraussetzung für mich, dass ich überhaupt in Amerika etabliert sein würde. Das wusste ich aber damals natürlich noch gar nicht. Aber ich habe das dann halt durchgezogen und dann kamen wir letztendlich nach Amerika. Und ich habe dann am Hauptquartier Dinge erlebt, die irgendwie interessant waren. Mir wurde gesagt, vorher schon, dass es gefährlich wäre, an das Hauptquartier zu gehen. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Aber ich habe dann gesehen, wie auf unglückliche Weise und unglaubliche Weise und auch sehr, ich möchte einmal sagen, satanische Weise, der Abfall inszeniert wurde, wie das so ganz allmählich sich hineinbegeben hat in die Kirche. Und mit Prediger und Mitglieder, die als stabil, als gefestigt angesehen waren, wie sie hineinfielen in diese Falle und sich dann haben verführen lassen. Und ich habe gesehen wiederum, wie Satan arbeitet. Nun, ich bin gewarnt worden, als ich noch in Deutschland war, dass ich, wie ich sagte, an den gefährlichsten Ort der Erde kommen würde. Das kam mir damals lächerlich vor, diese Warnung. Aber es ging darum, ich würde Dinge lernen, die die überwältigende Mehrheit der Prediger sogar und der Mitglieder nicht lernen würde. Und ich wurde gewarnt und diese Warnung war korrekt. Ich merkte mehr und mehr, wie ich mich auf Gott verlassen musste. Als Freunde sich der Apostasie, dem Abfall, verschrieben, da mussten wir eine Position einnehmen. Ich war nicht in die Wahrheit gekommen aufgrund von Menschen. Und ich würde auch nicht von der Wahrheit abweichen aufgrund von Menschen. Ich wusste, ich musste der Wahrheit treu bleiben. Ich sah das damals nicht unbedingt so, aber es war letztendlich der wichtigste Aspekt, den ich in meinem Leben erreichen konnte. Und sowohl innerhalb als auch außerhalb der Kirche, innerhalb und auch außerhalb des Ambassador College, war es so, dass ich immer und immer wieder für die Wahrheit eintreten musste. Ich durfte mich nicht irgendwie jetzt beeinflussen lassen, der Wahrheit den Rücken zu kehren. Und ich begann zu verstehen, dass dies der eigentliche Grund meiner Berufung war. Es hatte mit mir zu tun. Ich musste selbst mir gegenüber und auch Gott gegenüber beweisen, dass ich verlässlich war, wenn es um die wirklich großen Dinge ging, wenn es um die Wahrheit ging, bevor ich überhaupt dazu benutzt werden konnte, von Gott anderen auf diese Weise zu helfen, in einer größeren Dimension. Verstehen Sie, worauf ich hinaus will? Wenn sich eine Gelegenheit bietet, dann ergreifen Sie diese Gelegenheit beim Zopf. Warten Sie nicht, bis Sie aufgefordert werden, etwas zu tun, sondern schauen Sie, was Sie tun können, wo Sie mithelfen können, was Sie für andere tun können. Nun, einige haben mir zum Beispiel Artikel gesandt von den Nachrichten, bis wir dann einen Plan entwickelt haben, um diese Artikel zu benutzen für die Current Events oder die Weltnachrichten. Und diejenigen, die an diesen Aufgaben beteiligt waren, wurden heute oder sind heute ordinierte Diakone. Andere waren willens, unsere Broschüren zu übersetzen. Alle die, die daran beteiligt waren, sind heute Diakone. Mit der Ausnahme von einer Person, die hätte auch ein Diakon werden können, wenn sie die Kirche nicht verlassen hätte. Als wir Übersetzer brauchten für den Mitgliederbrief, dann gab es jemanden, der sich bereit erklärte, dies zu tun. Und nach Jahren des Dienstes wurde auch er zu einem Diakon ordiniert. Der Punkt ist der: Alle diese und auch viele andere begannen nicht als Diakone. Sie begannen vielfach weit Jahre voraus, um mitzuhelfen, wo sie mithelfen konnten. Sie taten bereits schon das Werk eines Diakon, viele Jahre bevor sie offiziell zu einem Diakon ordiniert worden sind. Das Gleiche gilt nebenbei gesagt für Diakonissinnen. Denn auch die haben gezeigt und zeigen auch, dass sie es wert sind, in Gottes Augen ordiniert zu werden. Aber sie haben schon für viele Jahre gewisse Dinge getan, zum Beispiel Gastfreundschaft geübt, den Mitgliedern geholfen und so weiter und so fort. Wir haben heute keinen Spokesman Club oder Graduate Club, Aber wir machen eigentlich auf ähnliche Weise genau das, was wir auch in diesen Clubs gemacht haben. Wenn wir Mitglieder reden lassen, wenn sie Kurzpredigten geben zum Beispiel, dann werden sie beurteilt, wie sie es tun. Und wenn es dazu Verbesserungen kommen sollte, wird das denen mitgeteilt. Sie schicken mir auch im Voraus ihre Skripts zur Überprüfung, sodass ich, wenn ich irgendwelche Ideen habe oder, sagen wir mal, Anregungen habe, ich ihnen das mitteilen kann, noch bevor die Kurzpredigt gegeben wird. Und es ist alles dies für den Dienst in der Kirche. Und ich möchte hierzu Epheser Kapitel 4 aufschlagen. Und in der deutschen Übersetzung kommt das nicht so richtig zum Ausdruck. Aber lesen wir es zunächst einmal. Ich lese aus der Lutherbibel 2009. Und schauen wir uns einmal an, wie es hier dargelegt wird. Epheser 4, die Verse 11 bis 16. Epheser 4 und Vers 11. Und er hat einige zu Aposteln gesetzt, einige zu Propheten, einige zu Evangelisten, einige zu Hirten oder besser Pasteure und Lehrer, damit die Heiligen, Vers 12, zum Werk des Dienstes zugerüstet werden, zur Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes hingelangen, zum vollkommenen Mann, zum Maß des Alters der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sind und uns hin und her bewegen und umhertreiben lassen von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei und Arglist der Menschen, womit sie zum Irrtum verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein, da auch redet die Wahrheit, in der Liebe und in allen Stücken zu dem hinwachsen, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt und verbunden ist durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun nach der Wirkung jedes einzelnen Gliedes nach seinem Maß und dadurch das Wachstum des Leibes bewirkt zu seiner eigenen Auferbauung in Liebe. Wo es in Vers 13 oder vielmehr in Vers 12 heißt, damit die Heiligen zum Werk des Dienstes zugerüstet werden, ist es besser übersetzt für das Werk der Predigerschaft. Das ist eine Ausbildung, die hinführt zur Ordinierung als Prediger, letztendlich. Die Predigerschaft hat die Aufgabe, anderen zu helfen, wie wir gerade gelesen haben, dass sie nicht hin und her getrieben werden mit jedem Wind der Lehre, abweichend von der Wahrheit. Die Predigerschaft hat die Aufgabe, die Wahrheit hochzuhalten und sie zu lehren, auch wenn das einigen nicht so passt. Es muss aber auch eine Willensentscheidung da sein, ein Wille, eine Bereitschaft, der Predigerschaft zu folgen und nicht zu meinen, ach, wir wissen das ja besser. Denn vielfach ist das nicht der Fall. Vielfach fehlt dieser Wille, zu folgen. Aber das ist die Aufgabe der Predigerschaft. Die Schafe zu hüten vor den Wölfen, die kommen werden, um die Schafe zu zerreißen. Aber ich sage es noch einmal. Wenn jemand jetzt unbedingt diesen Wunsch hat, er will Diakon werden, er will Prediger werden, das darf nicht der Grund sein. Das darf nicht der Grund sein für den Willen zu dienen und für die Hingabe an Gott und seinen Willen und sein Werk. Schauen wir uns 1. Timotheus an, Kapitel 3. 1. Timotheus, Kapitel 3, die Verse 1 bis 13. Das Wort ist gewiss wahr. Wenn jemand ein Leitungsamt anstrebt oder ein Prediger werden will, ein Ältester, der begehrt eine schöne Aufgabe. Es ist nötig, dass ein Leiter untadelig ist, der Mann einer einzigen Frau, der kann sie nicht mehrere Frauen haben, nüchtern, besonnen, ehrbar, gastfrei und lehrfähig, kein Trinker oder Schläger, nicht schändlichen Gewinn suchend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, der seinem eigenen Hause gut vorsteht und seine Kinder mit aller Ehrbarkeit zum Gehorsam anhält. Denn wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Vers 6. kein Neuling, damit er nicht eingebildet wird und dem Unheil oder Urteil des Teufels verfällt. Er muss aber auch einen guten Leumund bei denen haben, die außerhalb der Gemeinde sind, damit er nicht in üble Nachrede und in die Schlinge des Teufels gerät. Ebenso, Vers 8, sollen die Diakone ehrbar sein, nicht doppelzüngig, nicht vielem Wein ergeben, nicht schändlich im Gewinn suchend. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Und auch diese sollen zuvor geprüft werden. Danach lasse man sie dienen, wenn sie untadelig sind. Genauso sollen die Frauen, die Diakonissinnen, darum geht es hier, ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allen Dingen. Die Diakone sollen jeder der Mann einer Frau sein und ihren Kindern und ihren eigenen Häusern gut vorstehen. Die aber gut gedient haben, die erwerben sich selbst eine geachtete Stellung und eine große Freimütigkeit im Glauben an Christus Jesus oder besser im Glauben, der in Christus ist. Wir sehen also hier die Voraussetzungen. Die Voraussetzungen sind die, dass sie zunächst einmal geprüft werden müssen, dass sie zunächst einmal sich bewähren müssen, bevor sie dann in dieses Amt eingesetzt werden. Nun, Sie, die meisten von Ihnen hier, die sind keine Diakone, die sind keine Ältesten. So, was ist dann mit Ihrer Berufung zu tun? Warum sind Sie dann trotzdem berufen worden? Könnte es sein, dass die Hauptaufgabe Ihrer Berufung darin besteht, anderen oder zunächst einmal sich selbst zu helfen, ihre Sünden zu überwinden? Ein besserer Mensch zu werden, der Wahrheit treu zu bleiben, Gott gegenüber zu beweisen, dass sie niemals von der Wahrheit sich abwenden werden. Das heißt natürlich, und es ist klar, wir sind nicht nur für unser eigenes Heil berufen, das ist absolut sicher, aber das heißt jetzt nicht, dass wir von deshalb unser eigenes Heil vernachlässigen sollten. Wir werden ja aufgefordert in Philipper Kapitel 2, die Verse 12 bis 13 folgendes zu tun. Philipper Kapitel 2 und die Verse 12 bis 13. Also meine Geliebten, Vers 12, wie ihr immer gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern auch jetzt vielmehr in meiner Abwesenheit, schafft oder arbeitet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern. Vers 13. Denn Gott ist es, der beides in euch wirkt, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Vers 12 wird in der Hoffnung für alle übersetzt. Arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Errettung oder an eurem Heil. Aber wir lesen auch, dass es Gott bewirkt, dass wir überhaupt diese Dinge tun können. Und so gehört ihm das Lob und ihm allein. Wir könnten nichts vollbringen, wenn es nicht Gott wäre, der uns diese Möglichkeit gibt. Und das bedeutet, wenn es nicht Gott wäre, der uns zunächst einmal berufen hat. Und Gott gibt uns den Willen, auszuharren und zu tun, was richtig ist, wenn wir es ihm gestatten. Er führt und wir müssen folgen. In Römer Kapitel 8 lesen wir Vers 14. Römer Kapitel 8 und Vers 14. Denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, die sind Söhne Gottes. Sehr richtig hier in der neuen Lutherbibel 2009 übersetzt. Wir lassen uns von Gottes Geist leiten. Es ist nicht so, dass er uns drängt, dass er uns zwingt, aber er leitet uns, er führt uns und wir folgen. Und dann sind wir Söhne, dann sind wir Töchter Gottes, wenn wir es gestatten und zulassen, dass er uns leitet. Nun sind Sie eine junge Person. Es gibt ja ein paar junge Leute hier. Und die mögen sagen, ja, das geht mich ja nichts an. Ich habe ja den Heiligen Geist noch gar nicht. Von daher bezieht sich diese Stelle ja gar nicht auf mich. Das wäre ein großer Irrtum, dies zu denken. Wenn ihr hier sitzt, und ihr sitzt ja hier, und wenn ihr zuhört, und ihr hört ja alle auch zu, nicht wahr? Seid ihr nicht mit anderen Dingen beschäftigt, die euch ablenken von dem, was hier gesagt wird? Dann leitet euch Gottes Geist ebenso. Ihr habt die Gelegenheit, mit Gott in Kommunikation zu treten. Ihr habt die Gelegenheit, zu Gott zu beten und er hört euch. Ihr habt die Gelegenheit, seinem Willen zu folgen und er wird euch helfen. Denn zunächst einmal ist Gott mit uns. Sein Geist ist erstmal mit uns. Und dann mit der Taufe wird er in uns sein. Also keine Entschuldigung zu sagen, ach ja, das interessiert mich ja gar nicht, das braucht mich nicht zu interessieren, denn ich bin ja noch jung, ich kann ja erstmal mein Leben ausleben. Viele haben ihr Leben ausgelebt und wo sind sie heute? Nicht mehr hier. Nicht mehr hier. Schauen wir uns einmal eine Stelle in 1. Korinther Kapitel 7 an. 1. Korinther Kapitel 7 und Vers 14. Es geht hier auch um eine Ehe, auch sogar, wo ein Ehepartner bekehrt ist, anderer Ehepartner nicht. Was sagt uns Gott hierzu? Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau. Und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Auch der ungläubige Teil hat Zugang zu Gott, kann Zugang zu Gott haben durch die Tatsache, dass er oder sie verheiratet ist mit einem gläubigen Ehepartner. Aber es geht noch weiter. Es heißt hier, sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Selbst das Kind von nur einem gläubigen Ehepartner ist heilig, ist geheiligt, ist ausgesondert zu dem Zweck, eine Beziehung haben zu können mit Gott. Also auch insoweit keine Entschuldigung. Natürlich muss das Kind, der Jugendliche, eine Entscheidung treffen und unglücklicherweise wird manchmal eine falsche Entscheidung getroffen. Und dann gehen die Jugendlichen erstmal weg. Die Hoffnung ist, dass sie dann doch noch zurückkommen, wenn sie erkennen, was für ein katastrophaler Fehler es gewesen ist. Der Punkt ist der, ihr seid heilig. Ihr Kinder, ihr Jugendliche, die noch nicht getauft sind, ihr seid heilig. Ihr seid ausgesondert, um eine Beziehung haben zu können mit Gott. Ein großes Privileg. Wie ich sagte, ihr betet zu ihm, er hört euch. Ihr lest sein Wort, die Bibel, er wird euch Verständnis geben, mehr und mehr, zu begreifen, was die Bibel sagt, wie man leben soll, was es alles bedeutet. Und das Verständnis wird wachsen. Mehr und mehr werdet ihr begreifen, worum es eigentlich geht, wenn ihr das tut, was ihr bereits verstanden habt, was die Bibel bereits sagt. Wir haben heute Nachmittag eine Veranstaltung für unsere Kinder und Jugendlichen. Das heißt zwar Kinderstube, aber es sind auch Jugendliche, die eingeladen sind, die auch kommen sollten. Und dort werden wir uns ganz spezifisch auf gewisse Dinge konzentrieren. Ich würde alle bitten, einladen zu kommen. Es wird dann eine Präsentation stattfinden. Ich werde auch dort sein und Fragen beantworten, auch gewisse vielleicht Dinge noch hinzuzufügen. Eine sehr gute Gelegenheit. 4 Uhr Nachmittag, 16 Uhr, Kinderstube, naja, Kinderstunde, Jugendstunde, wie man immer das nennen will. Also auch die Jugendlichen sollten, ich meine auch, ja, ich bin ja kein Kind mehr, daher brauche ich nicht zu erscheinen. Schauen wir uns einmal 2. Petrus Kapitel 3 an, um zu sehen, wie das Verständnis wachsen kann. Das Verständnis von Gottes Wort. 2. Petrus Kapitel 3. Und die Verse 1 bis 2. Dies ist nun der zweite Brief, den ich euch schreibe, Geliebte, in denen ich euch erinnere und eure reine Gesinnung wecke, damit ihr an die Worte denkt, die von den heiligen Propheten vorhergesagt sind und an das Gebot des Herrn und Heilandes durch uns Apostel. Jetzt fährt er fort in Vers 9. Der Herr verzögert die Verheißung nicht, die Verheißung seines Kommens, wie es einige für einen Verzug halten, sondern er hat Geduld mit uns und will nicht, dass jemand von uns, die wir heute berufen sind, verloren geht, sondern dass jeder von uns, die heute berufen sind, zur Buße findet, wie es hier heißt. Eine bessere Übersetzung wäre, und so einige haben es auch, zum Beispiel die Menge Bibel schreibt, Umkehr, Sinnesänderung, Gesinnungswechsel, Reue. Es geht nicht um Buße tun, dass man sich da die Knie wund scheuert, wenn man da rumkniet. Es geht darum, man ändert seine Gesinnung. Man erkennt, ja, wie man jetzt gelebt hat, ist ja verkehrt. Man muss anders leben, man muss umkehren, man muss das Falsche aufhören, man muss das Richtige tun. Lesen wir weiter in Vers 11. Ich wollte dazu noch Folgendes sagen. Gott wartet darauf, dass alle die, die berufen sind, zu dieser Gesinnesänderung kommen. Denn er sagt, ich will nicht, dass irgendjemand von denen, die er berufen hat, verloren geht. Vers 11. Da nun das alles zergehen wird, wie müsst ihr euch dann durch einen heiligen Lebenswandel und Gottesfurcht auszeichnen? Vers 14. Darum, Geliebte, weil ihr darauf wartet, so bemüht euch, vor ihm rein und unsträflich im Frieden gefunden zu werden. Vers 17. Ihr aber, Geliebte, weil ihr das im Voraus wisst, hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum der ruchlosen Leute mit ihnen verführt werdet und aus eurer eigenen Festigkeit fallt. Wie oft habe ich das erlebt? Wie oft ist das geschehen? Durch den Irrtum, durch die verführerischen Lehren ruchloser Leute. Es sind so viele davon beeinflusst worden. Vers 18. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit jetzt und bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Sehen wir hier den Zusammenhang zwischen Gehorsam und dem Leben des christlichen Lebensweges auf der einen Seite und dem Wachstum in Gottes Erkenntnis auf der anderen Seite. Alles dies gehört zusammen. Das eine führt zum nächsten. Man kann das eine nicht tun ohne das andere. Und vielleicht, bis dann die Dinge etwas klarer werden, ist Ihre Aufgabe, für das Werk zu beten, für die Predigerschaft zu beten, für die Mitarbeiter zu beten, selbst ein sorgfältiger, engagierter Mitarbeiter zu sein, auch in der Welt sich auf diese Weise zu tätigen, dass nichts Falsches oder Schlimmes über sie gesagt werden kann. Aber auch dadurch, dass sie dann die Kirche und ihre Botschaft, ihre Mission erfüllen können. Denken wir einmal an die Witwe im Tempel, die zu Gott Tag und Nacht gebetet hat und was ihr Lohn war. Zunächst einmal ihr physischer Lohn sozusagen. In Lukas Kapitel 2. Lukas Kapitel 2 angefangen in Vers 36. Lukas 2 und Vers 36. Es gab eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Die war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauschaft 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt und war nun eine Witwe von 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Was war der Zusammenhang hier? Der Zusammenhang war, dass diese Witwe, und wenn man jetzt diesen griechischen Urtext sich anschaut, dann ist es nicht ganz klar, ob sie jetzt zunächst einmal 7 Jahre lang in einer Ehe war und dann noch weitere 84 Jahre gelebt hat oder ob sie insgesamt 84 Jahre alt war. In jedem Falle sah sie Maria und Josef und das Christuskind, das ein wenig über 40 Tage alt war, im Tempel. Und sie wusste, dass dieses Christuskind der Messias war. Für alle diese Jahre hatte sie möglicherweise darauf gewartet, dieses Erlebnis zu haben. Und dann wurde sie damit belohnt, dass sie es erfahren konnte, dass sie den Messias als Kind noch sah, bevor sie starb. Nun, wir alle warten auf die Wiederkunft Jesu Christi. Und viele von uns mögen noch am Leben sein, wenn er zurückkommt. Aber dieses Mal wird er nicht als 40 Tage altes Baby erscheinen oder Kind erscheinen in einem physischen Tempel, sondern er wird zu seinem geistlichen Tempel der Kirche kommen. als der herrschende König, König und der Herr aller Herren. Und Sie alle, wir alle, werden dadurch belohnt werden, auch, dass wir ihn sehen, dann, wie er ist. Das können wir nur dann, wenn wir selbst Mitglieder der Gottfamilie sein werden. Denn sonst können wir Gott nicht so sehen in seiner Herrlichkeit, wie er ist. Denken wir auch an die Witwe, die alles das, was sie hatte, weggab, um anderen zu helfen. Sie tat, was sie konnte. In Markus Kapitel 12. Markus Kapitel 12, die Verse 41 bis 44. Markus 12, Vers 41. Und dann setzte sich Jesus dem Opferkasten gegenüber und schaute, wie das Volk Geld in den Opferkasten einlegte, und viele Reiche legten viel ein. Eine arme Witwe kam und legte 2 Schärflein ein, das macht einen Heller, eine ganz kleine, geringe Summe. Und da rief er seine Jünger zu sich und sagte zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Opferkasten eingelegt haben. Denn sie alle haben von ihrem Überfluss eingelegt, sie aber hat in ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Nun, Christus wusste natürlich, dass der Vater sich ihrer annehmen würde, sodass sie nicht irgendwie Hunger leiden müsste und ohne Haus oder Dach über dem Kopf sterben würde. Aber der Punkt ist der, sie war willens, alles aufzugeben für Gott. Der Reichtum, dieser physische Reichtum, wird uns letztlich nicht helfen. Aber wir dürfen auch nicht den eitlen Ruhm erstreben, nicht etwas Großes sein zu wollen in der Kirche, weil man eben etwas Großes sein will oder in seiner Gesellschaft, in der man leben mag, weil man eben die Liebe und die Ehre von Menschen erstrebt. Schauen wir uns einmal Galater Kapitel 5 an und Vers 26, was dazu gesagt wird. Galater 5 und Vers 26. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern, einander nicht beneiden. Oh, wieso geht es dem so viel besser als mir? Und warum habe ich nicht diese Ehre, diese Anerkennung, wie jemand anderes sie hat? Schauen wir uns auch Philipper Kapitel 2 an und Vers 3. Philipper Kapitel 2 und Vers 3. Tut nichts aus Streitsucht oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Schauen Sie, Christus kam nicht, dass man ihm dient, er kam, um zu dienen. Johannes Kapitel 12, die Verse 42 bis 43, denn wenn wir dieser eitlen Ehre willen gewisse Dinge tun, haben wir das Ziel total verfehlt. Johannes Kapitel 12 und die Verse 42 und 43. Doch auch von den Obersten glaubten viele an ihn, aber um der Pharisäer willen bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgestoßen würden. Denn sie hatten die Ehre bei den Menschen lieber als die Ehre bei Gott. Wir haben hier eine kostenlose Broschüre veröffentlicht. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Viele haben den Menschen mehr gehorcht als Gott in der Vergangenheit. Tun es vielleicht heute noch. Ihnen war die Liebe und die Ehre bei den Menschen mehr wert als die Ehre bei Gott. Das darf niemals unsere Motivation sein. Denken wir daran, was Gott dem Baruch sagte. Baruch, das war ja der Assistent, der Mitstreiter von Jeremia. Und das lesen wir in Jeremia 45, denn der Baruch, der hatte auch etwas Großartiges für sich erwartet. Er war ja treu im Dienste auch von Jeremia, und dann wollte der irgendwie großartige Dinge für sich haben. Und was sagt Gott ihm? Jeremia 45 und die Verse 1 bis 5. Dies ist das Wort, das der Prophet Jeremia zu Baruch, dem Sohn Nerias, redete, als er diese Reden aus dem Mund Jeremias in ein Buch schrieb, im vierten Jahr Joachims, des Sohnes Josuas, des Königs von Juda. So sagt der Herr Zebaoth, der Gott Israels, von dir, Baruch. Du hast gesagt, wehe mir, dass mir der Herr noch Jammer zu meinem Schmerz hinzugefügt hat. Ich bin erschöpft vom Seufzen und finde keine Ruhe. Sage ihm, so sagt der Herr, siehe, was ich gebaut habe, das breche ich ab. Und was ich gepflanzt habe, das reiße ich aus, nämlich dieses mein ganzes Land. Und du begehrst große Dinge für dich? Begehre sie nicht. Denn siehe, ich will Unheil und Unglück über alle Menschen kommen lassen, sagt der Herr, aber dein Leben will ich dir zur Beute geben, an welchen Ort du auch ziehst. Aber er sagte ihm, begehre keine großen Dinge in der Zeit, die kommen wird. Das gilt für uns heute noch viel mehr, wenn wir daran denken, was auf uns alles zukommen wird, in nicht allzu ferner Zukunft. Schauen Sie, einige haben grandiose Ideen über ihre Talente und was sie alles tun könnten. Aber es ist nicht realistisch. Es geht nicht darum, was man nicht tun kann. Es geht darum, was man tun kann. Und was man tun kann, das sollte man tun. Und was man nicht tun kann, da sollte man sich nicht irgendwie darauf versteifen. So schauen wir uns einmal Römer Kapitel 12 an. Und Vers 3. Römer 12 und Vers 3. Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem von euch, dass niemand höher von sich denken soll, als es sich gebührt zu denken, sondern dass er maßvoll von sich denken soll, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Alles das kommt von Gott. Und dann lesen wir weiter in Vers 16. Römer 12 und Vers 16. Seid eines Sinnes untereinander. Strebt nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Oh, ich weiß das besser. Ich weiß das viel besser. Was soll ich überhaupt Predigten zuhören? Ich weiß das doch alles. Das habe ich doch alles schon 1000 Mal gehört. Es gab eine interessante Stelle im Alten Testament, aber auch gibt es hier eine neue Stelle im Neuen Testament, wo Gott einem Schüler, einem Jünger, 5 Talente gibt. Einem anderen gibt er 2 Talente, einer dritten Person gibt er 1 Talent. Nun, derjenige mit den 2 Talenten sagte nicht, oh, ich habe ja nur 2 Talente, das ist nicht genug, ich kann nicht das tun, was der hat und tun kann, der 5 Talente erhalten hat. Er sagt nicht, mit den 2 Talenten, das reicht mir nicht aus, da kann ich nicht allzu viel mit tun. Aber derjenige, der nur 1 Talent erhielt, der sagte, oh, 1 Talent, das langt nicht. Von daher tue ich am besten nichts, damit ich das Talent nicht verliere, aber ich tue auch nichts, damit etwas hinzugewonnen wird zu dem Talent, das Gott mir gegeben hat. Und so lesen wir in Matthäus Kapitel 25 und in Vers 14. Matthäus 25 und in Vers 14. Denn es geht um das Himmelreich, das Reich Gottes, denn es ist wie bei einem Menschen, der ins Ausland reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen seine Güter anvertraute. Und einem gab er 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten 1, jedem nach seinem Vermögen und reiste gleich danach ab. Jedem nach seinem Vermögen. Die Hoffnung für alle schreibt, nach seinen Fähigkeiten. Die Elberfelder Bibel schreibt, einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit. Die Zürcher Bibel schreibt, jeden oder jedem nach seinen Kräften. Diese Talente wurden den Menschen gegeben aufgrund ihrer Fähigkeiten. Und dann lesen wir weiter in Vers 16. Da ging er hin, der 5 Talente bekommen hatte, und handelte mit ihnen und gewann andere 5 Talente. Und ebenso gewann der zwei Talente bekommen hatte, auch zwei andere. Schauen Sie, der fünf Talente bekommen hatte, hatte ich auf einmal jetzt 20 Talente erwirtschaftet. Nein, das war auch nicht realistisch. Aber er hat das getan, was er tun konnte. Und es fährt jetzt fort zu sagen, und ebenso gewann der, Vers 17, der zwei Talente bekommen hatte, auch zwei. Der aber eins bekommen hatte, Vers 18, der ging hin und grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Und nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und rechnete mit ihnen ab, forderte eine Abrechnung sozusagen. Was habt ihr jetzt getan mit dem, was ich euch gegeben habe? Und der kam, der fünf Talente bekommen hatte und legte andere fünf Talente dazu und sagte, Herr, du hast mir fünf gegeben und anvertraut sie, ich habe damit andere fünf gewonnen. Und da sagte sein Herr zu ihm, gut gemacht, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist in wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, gehe eine deines Herrn Freude. Und das Gleiche kam dann mit demjenigen, der zwei Talente erhielt und dann weitere zwei Talente hinzugefügt hatte. Christus gibt ihm genau die gleiche Antwort in Vers 23, ich will dich über viel setzen, gehe eine deines Herrn Freude. Vers 24. Und da kam auch der ein Talent bekommen hatte und sagte, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist, dass du ein harter Mann bist. Das ist das, was er wusste. Das ist das, was er dachte. Das ist das, was er meinte, dass Christus wäre. Wenn wir manchmal Predigten geben, die vielleicht hart sind. Ah, das ist zu hart. Das darf man nicht. Das ist irgendwo nicht die Liebe, die man haben muss. Ja? Ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Du sammelst ein, wo du nicht ausgeteilt hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und versteckte dein Talent. Es war nicht das Talent des Knechtes, es war das Talent Gottes. Ich verstecke dein Talent in die Erde und siehe, da hast du, was dir gehört. Und sein Herr aber antwortete ihm, du böser und fauler Knecht. Du wusstest, also du dachtest, du sahst das so, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgeteilt habe. Dann, wenn du so gedacht hast, dann hättest du mein Geld den Wechseln geben sollen und bei meinem Kommen hätte ich das meine mit Zinsen zurückbekommen. Darum nehmt ihm das Talent ab und gebt es dem, der 10 hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das, was er hat oder was er gemeint hat zu haben, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die äußere Finsternis hinaus und er wird heulen und es heißt hier Zähne klappern sein, besser Zähne knirschen. Das sind dann Menschen, die voller Hass, voller Ärger sich reagieren oder reagieren gegenüber Gott. Das sind die, die die unvergebbare Sünde begangen haben. Dahin kann es führen. Dahin kann es führen. Wenn man nicht das nutzt, was Gott einem gibt. Denken wir daran, dass Christus gesagt hatte, ich gebe euch Talente, ich gebe euch Gelegenheiten, sie zu nutzen. Ob es jetzt in der Kirche ist, ob es jetzt außerhalb der Kirche ist, ob es jetzt in ihrer Beziehung ist zu anderen, euren Nachbarn, euren Verwandten, bei eurer Arbeit, in eurem Bemühen zu überwinden. Ignoriert das nicht und tut das nicht beiseite, zu meinen, auch das brauche ich nicht. Solange wie ich das behalte, was ich habe, Wachstum ist nicht notwendig. Gott gab Salomo viel mehr, als was Salomo ursprünglich gebeten hatte, weil zu dem Zeitpunkt sein Herz richtig war. Zu dem Zeitpunkt. Schauen wir uns diesen 1. Könige Kapitel 3 an. 1. Könige 3, die Verse 5 bis 14. 1. Könige 3 und Vers 5. Und der Herr erschien Salomo in Gibeon des Nachts im Traum und Gott sagte, bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sagte, du hast an meinem Vater David, deinem Knecht, große Barmherzigkeit erwiesen, wie er denn sein Leben vor dir in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen geführt hat. Und hast ihm diese große Barmherzigkeit bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt, wie es denn jetzt ist. Und nun, Herr, mein Gott, du hast deinen Knecht an meines Vaters David statt zum König gemacht. Jetzt schauen wir uns die Demut an, die Salomo hatte. Ich aber bin ein kleiner Junge, weiß weder aus noch ein zu gehen. Dein Knecht ist mitten unter deinem Volk, das du erwählt hast, einem Volk so groß, dass es vor Menge niemand zählen noch berechnen kann. So gib doch deinem Knecht ein gehorsames Herz, damit er dein Volk richten kann und versteht, was gut und böse ist. Denn wer vermag dies, dein mächtiges Volk zu richten?
Und es heißt, und das gefiel dem Herrn gut, dass Salomo dieses erbat. Und Gott sagte zu ihm, weil du nun dieses bittest und bittest nicht für dich um langes Leben und großartige Dinge und Reichtum und noch um die Seele deiner Feinde, sondern um Verstand, um auf das Recht zu achten, Verstand der Wahrheit treu zu bleiben. Siehe, Vers 12, so habe ich nach deinen Worten getan. Siehe, ich habe dir ein weises und verständiges Herz gegeben, sodass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Natürlich die Ausnahme Jesus Christus. Dazu habe ich dir auch gegeben, was du nicht erbeten hast, sowohl Reichtum als Ehre, sodass keiner unter den Königen deinesgleichen ist zu deinen Zeiten. Wenn du in meinen Wegen gehen wirst, indem du meine Satzungen und Gebote hältst, wie dein Vater David gelebt hat, so will ich dir ein langes Leben geben. Oder besser übersetzt, so will ich deine Tage verlängern. Wie es der Elberfelder der Bibel bringt. Er hat gut begonnen. Der Salomo hat sehr gut begonnen. In dem Augenblick, wo er diese Bitte aussprach, hat er genau das Richtige getan. Hat er auf die richtige Weise gedacht. Aber leider ging es dann doch etwas schief, nicht wahr? Dann hat er viele ausländische und heidnische Frauen geheiratet, die er nicht hätte heiraten sollen. Und die haben ihn dann verführt, die haben ihn dann dazu gebracht, auch heidnischen Göttern zu dienen, Götzen zu dienen. Er hat dann Gott zumindest teilweise verlassen. Aber wir hoffen, wir denken, wir meinen, dass er zu Ende seines Lebens begriffen hat, was er getan hat, und dass er zurückkehrte zu Gott und begriff, worum es eigentlich wirklich geht, was eigentlich der Grund seiner Berufung war. Und so lesen wir dies zunächst einmal in Prediger Kapitel 2. Prediger Kapitel 2 und in Vers 8. Und er schreibt selbst über das, was er tat als König. Ich sammelte mir auch Silber und Gold und von den Königen und Ländern einen Schatz. Ich beschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Vergnügungen der Männer, Frauen und Nebenfrauen, richtig übersetzt hier, Frauen und Nebenfrauen, allerlei Saitenspiel. Aber alles dies hat ihm nicht viel genutzt. Er fährt fort in Vers 10. Von allem, was meine Augen sich wünschten, versagte ich ihnen nichts und verwehrte meinem Herzen keine Freude, sondern dass es fröhlich war von all meiner Mühe. Und das hielt ich für mein Teil von aller meiner Mühe. Als ich aber alle meine Werke ansah, Vers 11, die meine Hand getan hatte, und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war es alles vergeblich. Und ein Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne. Das verstand er dann, als er dieses Buch schrieb, das Buch Prediger. Er schrieb dies zu Ende seines Lebens. Das hat er vorher nicht verstanden. Wenn er es vorher verstanden hätte, hätte er einen anderen Weg eingeschlagen. Als alter Mann, als er nahe daran war zu sterben, da hat er dann auf sein Leben zurückgeblickt, auf sein schwieriges Leben, das er geführt hat. Und er wendet sich jetzt an die Jugend. Er wendet sich jetzt an euch. Ich wende mich jetzt an euch, indem ich diese Verse lese, um euch zu ermahnen, nicht diesen Fehler zu begehen, den Salomo begangen hat, in die Welt hinauszuwandern und die Vergnügungen dieser Welt zu erleben. Und letztendlich war das alles vergeblich. Ein Haschen nach Wind. Schauen wir uns dies an, was er zum Ende seines Lebens sagt in Prediger Kapitel 12. Was sagt er den jungen Leuten? Denke an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre herankommen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Nicht mehr so, wie man gelebt hat in der Kraft seiner Jugend. Vers 13. Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen. Alles, was verborgen ist, ob es gut ist oder böse. Da gibt es kein Entrinnen und kein Entkommen. Nun, Josef, der hatte sicherlich nicht gewusst, was Gott für ihn vorhatte. Er hatte keine Ahnung, als er damals von seinen Brüdern verkauft wurde nach Ägypten, wo er dann Sklave wurde. Aber Gott hat einen Plan für ihn. Und erst viel später wurde Josef bewusst, was dieser Plan war. Schauen wir uns dies an in 1. Mose, Kapitel 45. 1. Mose 45 und die Verse 7 und 8. Das ist jetzt der Punkt, wo er sich seinen Brüdern, die ihn verkauft hatten, zu erkennen gibt in Ägypten. Aber alle Zeit hindurch, wo er in Ägypten war, als Sklave, dann im Gefängnis, war er der Wahrheit treu geblieben. Darauf kommt es an, auch wenn er nicht verstand, warum alles das geschehen ist. 1. Mose 45, Vers 7. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch auf Erden übrig zu lassen und euer Leben zu erhalten zu einer großen Errettung. Und nun, nicht ihr habt mich hergesandt, sondern Gott. Er hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher in ganz Ägypten. Das verstand er, dass er diese Position einnehmen musste in Ägypten, um selbst seine eigene Familie zu retten vor dem Hungerstod. Aber die Jünger, oder vielmehr die Brüder, die waren sich nicht so unbedingt überzeugt davon, dass es alles so bleiben würde. Als dann der Vater starb, der Jakob, dann hatten sie wieder Angst bekommen. Und so muss dann Mose, oder vielmehr Josef, es noch einmal ihnen klar sagen in 1. Mose 50 und die Verse 19 und 20. 1. Mose 50 und Vers 19. Josef sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Bin ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um so zu handeln, wie es an diesem Tage ist, um ein großes Volk am Leben zu erhalten. Wie ich sagte, Josef hatte als junger Mensch mit Sicherheit keine Ahnung davon, dass dies eine Zukunft sein würde. Nun, Mose hatte eine ähnliche Situation zu bewältigen. Er floh von Ägypten, nachdem er einen Ägypter erschlagen hat. Und dann würde Gott zu ihm kommen später und sagen: Jetzt geh mal zurück nach Ägypten, um dein Volk zu befreien. Und der Mose war da nicht von erbaut. In 2. Mose 3, 2. Mose 3 und Vers 10. Da sagt Gott zu Mose in der Episode mit dem brennenden Busch: So gehe nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israel, aus Ägypten führst. Na Moment, da bin ich doch geflohen. Da ist doch die Todesstrafe in meinem Haupt. Soll ich jetzt zurück? In anderen Worten, als Gott ihm das sagte, da wollte er es absolut nicht tun und da kam immer mit Ausreden daher, warum er es nicht tun könnte und wollte und sollte. Und als er dann keine Argumente mehr hatte, da lesen wir Folgendes in 2. Mose Kapitel 4, in Vers 13. Mose aber sagte: Mein Herr, sende, wen du senden willst. Aber die Bedeutung dieser Aussage wird besser in der Mengebibel wiedergegeben, wo es heißt: Sende lieber einen anderen. In anderen Worten, sende nicht mich, ich will nicht gehen. Und dann wurde natürlich Gott auch etwas zornig mit Mose und sagte: Nein, du gehst, du wirst deinen Auftrag erfüllen. Der Punkt ist der, Mose verstand nicht Gottes Plan für ihn. Er verstand auch nicht, was seine Rolle war in dem Plan Gottes, die Israeliten aus der Gefangenschaft zu befreien. Er war aber auch nicht jemand, der jetzt diese eitle Ehre wollte. Der sagte: Oh, jetzt ist eine tolle Gelegenheit da, ich werde jetzt nach Ägypten gehen. Nein, er war sich da in keinster Weise, er war nicht erbaut davon, dies zu tun. Er wollte kein großer Mann werden. Schauen Sie, er war ein großer Mann gewesen. Er hat Ägypten verlassen als großer Mann. Er hatte keinerlei Ambition, jetzt wieder ein großer Mann zu werden in der Beziehung. Auch dies zeigt schon eine Form von Demut. Das heißt ja, dass Mose eigentlich der demütigste und sanftmütigste Mann auf Erden war zu seiner Zeit. Der Punkt ist der: Warten wir auf Gott, Und er wird uns schon zeigen, was sein Plan für ihr Leben ist. Aber gehen Sie auch nicht vor Gott hinaus und versuchen Sie etwas zu fabrizieren, was möglicherweise nicht im Sinne Gottes ist. Heute wollen viele die beiden Zeugen sein. Heute wollen viele Apostel sein. Warum? Um die Ehre, um die Herrlichkeit von Menschen zu erlangen. Mit der Einstellung werden sie niemals die Herrlichkeit und die Ehre von Gott erlangen. Und sie werden mit Sicherheit nicht ein Apostel sein oder einer von den beiden Zeugen. Solche Menschen kann Gott für diese Position gar nicht brauchen. Esther, die Königin Esther, die wusste auch nicht, dass Gott sie dazu vorherbestimmt hatte, die Juden zu retten, sie am Leben zu erhalten. Und als sie hörte, dass alle Juden umkommen sollten in Babylon, da war sie zunächst einmal besorgt darüber, überhaupt zu dem König zu gehen und ihn um Gnade zu bitten. Wollte das nicht. War besorgt um ihr eigenes Leben. Lesen wir Esther Kapitel 4. Esther Kapitel 4. Die Verse 10 und 11. Esther Kapitel 4 und Vers 10. Da sagte Esther zu Hattach und gebot ihm an Mordekai, ihrem Onkel: Es wissen alle Knechte des Königs, Vers 11, und das Volk in den Ländern des Königs, dass wer zum König in den Hof hineingeht, es sei Mann oder Frau, der nicht gerufen ist, der soll nach dem Gebot sofort sterben, es sei denn, dass der König das goldene Zepter gegen ihn streckt, damit er lebendig bleibt. Ich aber bin nun in 30 Tagen nicht gerufen worden, zum König hineinzukommen. Mit anderen Worten, wenn ich jetzt hineingehe, werde ich umgebracht. Das war zunächst einmal ihre Einstellung. Aber hören wir uns die Antwort ihres Onkels an, in den Versen 13 und 14. Da ließ Mordekai Esther wieder sagen: Denke nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Hause des Königs bist, vor allen Juden. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, so wird den Juden von einem anderen Ort her eine Hilfe und Errettung entstehen, und du und das Haus deines Vaters werden umkommen. Und wer weiß, ob du nicht um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. In anderen Worten, bist du sicher, dass Gott dich nicht in diese Position gesetzt hat, um jetzt deinen Stammesgenossen zu helfen? Und nun verstand Esther ihre Verantwortung. Aber sie wusste auch, dass sie es allein niemals schaffen könnte. Und so wusste sie, dass sie Gottes Hilfe brauchte, was auch wiederum ihre große Demut zeigte und dokumentierte. Und so lesen wir weiter in den Versen 15 bis 17. Esther 4 und Vers 15. Esther ließ Mordekai antworten: So gehe hin und versammle alle Juden, die zu Susa sind, und fastet für mich, indem ihr 3 Tage lang nicht esst und trinkt, weder Tag noch Nacht. Ich und meine Mädchen wollen auch so fasten. Und so will ich gegen das Gebot zum König hineingehen. Komme ich um, so komme ich um. Und Mordekai ging hin, Vers 17, und tat alles, was ihm Esther geboten hatte. Und wir wissen ja den weiteren Verlauf der Geschichte, sie kam nicht um, weil der König dann das Zepter ausstreckte und sie die Gelegenheit hatte, den König zu verletzen. Mit dem König zu sprechen. Und dann kamen weitere Ereignisse, die dazu führten, dass die Juden alle gerettet wurden. Gott hat das ausgearbeitet, sodass Esther in der Lage war, den Juden in Babylon zu helfen. Das war sein Plan. Der Plan, den Esther zunächst einmal nicht verstand. Aber dann wurde es ihr allmählich klar. Aber alle dieser mussten sich zunächst einmal bewähren. Sie mussten zunächst einmal Gott zeigen, dass sie willens waren, für die Wahrheit einzutreten, die Wahrheit und den Weg des Lebens nicht zu verleugnen. In 5. Mose Kapitel 8, 5. Mose Kapitel 8 lesen wir die Verse 1 und 2. Alle Gebote, wie ich die heutige biete, sollt ihr halten, indem ihr danach tut, damit ihr lebt und euch vermehrt und in das Land, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat, hineinkommt und es einnehmt. Denke an den ganzen Weg, den dich der Herr, dein Gott, diese 40 Jahre in der Wüste geleitet hat, indem er dich demütigte und dich prüfte, damit kund würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Schauen Sie, Gott will auch wissen, ob wir, egal was geschieht in unserem Leben, willens sind, seine Gebote zu halten, seine Wege zu gehen, oder ob wir willens sind, mehr den Menschen zu gehorchen als Gott und die eitle Ehre der Menschen vor die Ehre bei Gott zu stellen. Vielleicht ist Ihre Berufung die, anderen zu helfen, im Glauben zu bleiben. Dazu brauchen Sie nicht ordiniert zu sein. Als die Apostasie kam, der Abfall, da kamen viele meiner Freunde zu mir und haben mich befragt über das, was ich davon halte. Und ich konnte mit ihnen hin und wieder sehr intensiv sprechen und ihnen auch zeigen, warum zum Beispiel der Sabbat noch zu halten war. Und mir wurde später das auch bestätigt von einigen, die sagten, ja, die haben mir echt den Kopf zurechtgerückt. Ich war dabei, auch insoweit abzufallen. Diese Gelegenheiten ergeben sich. Aber diese Gelegenheiten müssen auch genutzt werden. Wir lesen in Kolosser Kapitel 4 und in Vers 6. Kolosser Kapitel 4 und Vers 6. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, damit ihr jedem zu antworten wisst. Man muss wissen, wie man zu antworten hat. Schauen Sie, es geht um die Antwort. Es geht nicht darum, dass wir jetzt rausgehen, andere bekehren zu wollen. Aber wenn jemand zu Ihnen kommt und Sie fragt, müssen Sie wissen, wie Sie zu antworten haben, was Sie sagen können, was Sie sagen sollten. 1. Petrus Kapitel 3, die Verse 15 und 16. 1. Petrus Kapitel 3 und die Verse 15 und 16. Heiliget aber Gott, den Herrn, in eurem Herzen. Seid jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der von euch Rechenschaft über die Hoffnung fordert, die in euch ist. In anderen Worten, warum glaubt ihr das? Warum lehrt ihr das? Wie wir das ja gestern auch im Bibelstudium näher besprochen haben. Wir müssen bereit sein, dies klarzustellen. Jemandem gegenüber, der es wissen will. Das heißt dann in Vers 16, und das mit Sanftmut und Respekt, und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch als Übeltäter bezeichnen, beschämt werden, weil sie euren guten Lebenswandel in Christus verleumdet haben. Das wird nicht sofort geschehen, aber irgendwann wird es geschehen, dass die erkennen, Moment, ich habe denen ja Unrecht getan, was ich da gesagt habe. Das stimmt ja gar nicht. Schauen Sie, wir sind das Licht der Welt. Ein Licht, das von der Welt gesehen werden soll. Und so lesen wir dies in Matthäus Kapitel 5. Aber wie wir schon des Öfteren gesagt haben, wenn ein Licht lärmt, dann ist es kaputt. Dann funktioniert es nicht richtig. Wie sollen wir ein Licht der Welt sein? Matthäus 5 und Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, die kann nicht verborgen bleiben. Vers 16, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Weil sie verstehen, dass es der Vater ist, letztendlich werden sie das verstehen, der uns die Gelegenheit gibt und die Kraft gibt, diese guten Werke zu vollbringen. Heute können wir nur in sehr begrenztem Umfang ein Licht sein. Aber wir werden dazu ausgebildet, Jesus Christus zu helfen, im Millennium und darüber hinaus, die Massen zu bekehren. Dann, nicht heute, dann. Um aus dieser Welt dann eine bessere Welt zu machen. Dann, nicht heute. Wir sind Botschafter dieser besseren Welt, die dann noch kommen wird. Und wir werden dann sogar Retter sein. Wir werden Menschen sein, die dann nicht mehr Menschen sind, sondern Gottes Mitglieder, der Gottfamilie, um andere zu erretten. Wir lesen dies in Obadja und in Vers 21. Obadja und Vers 21. Da heißt es, und ich gebe ein bisschen Zeit, dass ihr diese Stelle findet. Das ist im Alten Testament nebenbei gesagt. Obadja. Vers 21. Hat nur ein Kapitel. Einige sind immer noch am Suchen. Ich warte ein bisschen noch. Ich lese es jetzt mal. Obadja 21. Und es werden Retter heraufkommen. Man kann auch übersetzen Heilande. Saviors im Englischen. Es werden Retter heraufkommen auf den Berg Zion, um das Gebirge Esau zu richten. Und die Königsherrschaft wird dem Herrn gehören. Das bezieht sich auf Sie und mich. Wir sollen diese Retter sein, diese Erretter, diese Heilande sozusagen. Wir werden dazu benutzt werden, anderen zu helfen, zu überwinden und dann auch teilzuhaben an der Familie Gottes. Wir werden heute dazu ausgebildet, damit dies geschieht. Das ist der eigentliche Grund unserer Berufung heute, wenn wir es persönlich nehmen wollen. Lukas Kapitel 6 und Vers 40. Lukas Kapitel 6 und Vers 40. Da sagt Christus, ein Jünger ist nicht höher als ein Meister. Jeder aber, der vollkommen geworden ist, wird sein wie sein Meister. Jeder, der vollkommen geworden ist, heißt es hier. Die Menge-Bibel schreibt, jeder wird, wenn er völlig ausgebildet ist, wie sein Meister sein. Das ist das, worauf es ankommt. Wir sollen völlig ausgebildet werden, trainiert werden, um dann so zu sein, wie Christus ist. Den gleichen Charakter zu haben, die gleichen Wertvorstellungen. Die gleichen Einsichten, das gleiche Verständnis. Helfen Sie anderen in ihrer Bekehrung, wenn Sie auf der anderen Seite natürlich aufpassen müssen, dass Sie nicht selbst von den falschen Einflüssen hinausgetrieben werden und diesen schmalen Weg, auf dem wir heute gehen, von dem wir kürzlich gehört haben, diesen schmalen Weg nicht zu verlassen. Und so lesen wir als letzte Stelle in 1. Timotheus, Kapitel 4 und Vers 16. 1. Timotheus, Kapitel 4 und in Vers 16. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe fest in diesen Dingen. Denn wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die, die dich hören. Und das ist ein wichtiger, vielleicht sogar der wichtigste Aspekt unserer Berufung.